Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über etwas sprechen, was wir alle kennen und doch manchmal schwer in Worte fassen können. Wir bestehen im Kopf aus mehr als nur einer Identität. Wir haben Facetten und davon eine ganze Menge. Facetten, die dementsprechend, was wir emotional fühlen und wie wir damit in die Welt gehen und uns darin verhalten wollen. Doch genau das kann manchmal nicht genau dem entsprechen, wie du dich eigentlich erleben möchtest. Und heute möchte ich mit dir darin über das Thema Unsicherheit sprechen, wie wir als Mütter und pflegende Eltern immer wieder in die Situation kommen, uns sehr stark zu kritisieren, anzuzweifeln und zu hinterfragen, um dir heute vielleicht etwas mitzugeben, was wertvoll ist, dahinter zu sehen, dass eben doch eine positive Absicht für dich hat. Viel Freude beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo, wie schön, dass du dir heute Zeit für diese Folge nimmst. Und ich freue mich selber auch total, heute mal wieder eine Einzelfolge für dich aufzunehmen. Wir hatten eine längere Sommerpause hier im Podcast und es ist einiges passiert. In meinen Vorstellungen und allem, was in unserem Leben so vor sich geht, hat sich vieles verändert. Sehr zum Positiven. Und ich werde heute ein paar Erfahrungen daraus mit dir teilen, die sich rund um das Thema von Unsicherheit drehen. Die letzten 4 Tage war ich in einer Fortbildung. Wie du bereits weißt, bin ich aus vollem Herzen und ganzer Leidenschaft Emotionscoachin. Und das Ganze mache ich mit der M-Trace-Methode. Dafür bin ich im Moment immer mal wieder in Hospitationen bei der Ausbildungsakademie, wo ich diese Ausbildung genossen habe, um irgendwann selber ausbilden zu dürfen. Und letztes Wochenende haben wir uns in der Ausbildungseinheit vor allem mit der Arbeit mit inneren Anteilen beschäftigt. Eine Arbeit, die ich sehr liebe und zu schätzen weiß, weil sie das grundlegende Verhältnis von uns zum Außen und dem eigenen Innenerleben wirklich verbessern kann. Als ich Mutter geworden bin, war mir noch gar nicht klar, wie vielen Meinungen ich mich ausgesetzt sehen werde. Und dabei sind die Meinungen, die von außen auf mich einstürmen, nur ein Bruchteil der Meinungen, die in meinem Kopf in der Lage sind, sich mit mir weiter zu unterhalten. Und vielleicht wirst du das kennen, wenn du im Kindergarten in ein Flurgespräch mit einer anderen Mutter gerätst oder irgendwo beim Einkaufen jemanden triffst oder mit einer Kollegin ins Gespräch gehst. Du wirst aus dem Gespräch etwas mitnehmen, ihr werdet Standpunkte austauschen, ihr werdet euch erkundigen übereinander und es werden manche Dinge gesagt und viele Dinge ungesagt bleiben. Das ist nicht einfach nur eine Frage des Vertrauens oder Beziehungsverhältnisses, sondern auch dessen, dass unser inneres Erleben so viel umfangreicher ist als das, was wir immer sofort ins Außen tragen können. Das kann man sich auch immer ganz gut daran vor Augen führen, wie alleine schon die Wahrnehmung von dem, was auf uns einstürmt, sich sehr, sehr davon unterscheidet, was wir wirklich bewusst wahrnehmen können. Die Sinneswahrnehmung des Sehens ermöglicht es uns zum Beispiel innerhalb von einer Sekunde 11 Millionen Sinneseindrücke wahrzunehmen. Eine Wahnsinnszahl, wie ich finde. Bewusst verarbeiten tun wir nur 40 in einer Sekunde. Und dann müssen wir uns fragen, was passiert um Himmels Willen mit diesen immer noch fast 11 Millionen Eindrücken? Und das Spannende ist, dass sie in unserem Unbewussten gesammelt, verarbeitet und weitergetragen werden. Und das Unbewusste hat an dieser Stelle nichts mit dem zu tun, was wir in einem Küchenpsychologiegespräch als Unterbewusstes bezeichnen würden. Das Bewusste und Unbewusste erleben und verarbeiten ist abhängig davon, wie wir Informationen im Gehirn einfach aufnehmen und verarbeiten. Warum erzähle ich dir das heute so eindrücklich? Weil ich mit dir auf einen Punkt hinaus möchte, der so sehr verdeutlicht, warum wir aus Gesprächen manchmal mit so viel mehr Input rausgehen, als wir eigentlich im Gespräch erfahren haben. Stellen wir uns also nochmal vor, du bist im Gespräch Im Kindergarten hast dein Kind abgegeben, vielleicht auch dein Kind mit Behinderung, hast die anderen dort wahrgenommen, hast vielleicht mit der I-Kraft gesprochen oder mit der Erzieherin und bist dann wieder deines Weges gegangen. Und jetzt überleg doch mal, wie viel du gesehen hast, allein in diesen wenigen Augenblicken und Minuten. Wer wie geschaut hat, auf dich, auf dein Kind, auf sich selbst, wie nah sich die Kinder waren, wie weit sie weg waren voneinander, in welcher Position jedes Kind in der Gruppe steht, wie die Körperhaltung der Erzieherin gewesen ist, die Körperhaltung der I-Kraft, wie die Beziehungen von I-Kraft und Kind sind. Und du merkst schon bei der Aufzählung, wir könnten das Spiel beliebig weiter treiben und vertiefen. Und je nachdem, in welcher emotionalen Verfassung du gerade bist, welche Themen dich gerade bewegen, wird diese Eindrucksmasse in dir bestimmte Dinge ansprechen. Dinge, die eben nicht nur in deinem bewussten Erleben laufen, sondern auch etwas darunter im unbewussten Erleben. Zum unbewussten Erleben gehört zum Beispiel auch deine Atmung. Wenn ich dich jetzt daran erinnere, dann weißt du, dass du tief ein- und ausatmest, um richtig Luft zu holen. Oder dass der Atem weiterläuft, auch wenn du ihn sonst den ganzen Tag nicht beachten musst. Diese unbewusste Handlung auf physiologischer Ebene passiert eben auch in deinem Verstand und in deinen Emotionen. Ich erlebe immer wieder, dass wenn ich mit Klientinnen im 1:1 arbeite oder auch am Mitgefühlabend, wir eine Kleingruppe von bis zu 4 Müttern betreuen, die sich untereinander vorher völlig fremd waren und dann miteinander austauschen, dass das Erleben von ich bin so allein mit dem, was ich da denke, relativ häufig vorkommt. Und natürlich sind wir mit unseren Gedanken im ersten Moment einfach erstmal allein. Das heißt jedoch nicht, dass unsere Gedanken, die wir hegen und die Emotionen, die dahinter stehen, die Sorgen, die Wünsche, der Stolz, das Überraschtsein, dass das nicht auch geteilt werden könnte von deinem Gegenüber. Doch wenn wir eben unsere Gedanken und damit nicht die, in denen wir uns sagen, ob wir das Wetter heute angenehm oder unangenehm finden, sondern die, in denen wir auch wirklich etwas über unsere Emotionslage preisgeben, wenn wir diese Gedanken teilen, dann sind wir eben auch in der Lage, miteinander ganz anders in Bezug zu treten. Wir fühlen uns eben nicht mehr so allein. Wir können Verständnis bekommen oder auch ein echtes Fragezeichen im Gesicht. Und dann ist die Frage, sind wir in der Lage, das, was wir wahrnehmen, ein Stück weit unbewusst, so ein Empfinden in uns drin, in unser Bewusstes holen zu können, weil wir es zulassen und es in Worte fassen können? Oder lassen wir es in unser Unbewusstes abrutschen und merken dafür erst am Nachmittag oder Abend, dass uns etwas aus dem Gespräch, aus der Begegnung im Kindergarten doch noch nachhaltig beschäftigt hat? Dieses Erleben ist relativ häufig, weil wir nicht jedes Mal die Chance nutzen, in uns hineinzuspüren. Was habe ich da gerade wahrgenommen? Und auf was trifft das innerlich in mir? Möchte ich das preisgeben? Möchte ich das verarbeiten? Möchte ich damit mit der anderen Person ins Gespräch gehen? Nehmen wir diese Dinge mit. Diese unzähligen Sinneswahrnehmungen, die nicht nur auf dem Sinnesorgan des Auges, also dem Sehen, stattfinden, sondern genauso auch im Hören, im Fühlen, all den Dingen, die einen zwischenmenschlichen Eindruck ausmachen, passieren können. Wenn wir diese Dinge mitnehmen, nehmen wir sie nicht nur mit nach Hause, wir nehmen sie in uns hinein. Und das führt sehr oft dazu, dass wir anfangen, innere Fragengespräche mit uns zu führen. Vielleicht kennst du das. Habe ich das heute komisch gesagt? Hat die andere Person verstanden, was ich von ihr wollte? Hat sich mein Kind wohlgefühlt in dem Moment, wo ich es abgegeben habe? Habe ich das richtig wahrgenommen, dass die Erzieherin heute nur einen halben Tag da ist? Und ihr seht schon, wenn ich euch Beispiele für solche inneren Fragen gebe, dann können die sehr unterschiedlich sein. Die können sich an faktischen Sachen orientieren und Umständen und die können sich aber auch ganz viel an zwischenmenschlicher Wahrnehmung orientieren. Und dann passiert es eben, dass wir da heraus Fragen an uns selber richten. Diese, die halt lauten wie, habe ich das gut gemacht? Habe ich da unsicher gewirkt? War ich zu doll? Nimmt man mich jetzt so wahr, als wäre ich diese überfürsorgliche Mutter? Oder vielleicht nimmt man mich so wahr, als wäre ich die Mutter, die es nicht interessiert? Vielleicht hörst du zu und stellst fest, dass auch du immer mal wieder Gedankenschleifen dieser Art und Weise führst. Wir erarbeiten es uns im Nachgang, wie wir uns in der Situation wirklich gefühlt haben. Das liegt daran, dass wir diesen Spuren oft erst nachgehen können, wenn wir Zeit mit uns haben. Und wenn du jetzt einmal dahin überlegst, wie häufig in deinem Alltag du dir wirklich Zeit für dich nimmst, um mal ehrlich reinzuspüren, wie es dir gerade geht und nicht die nächste Einkaufsliste innerlich zu schreiben, darüber nachzudenken, wer demnächst ein Kindergeburtstagsgeschenk mitgeben muss oder welches Freundebuch ihr noch nicht ausgefüllt und für das ihr noch kein Foto ausgedruckt habt. Ja, wir kennen es alle. Ich meine die Momente, in denen du dir Zeit nimmst, wirklich mal zu fühlen, wie du dich gerade fühlst. Und wir kommen ja eben selten umhin, zu merken, dass wir unser Fühlen erst dann in Betracht ziehen, wenn wir uns unwohl damit fühlen. Wir gehen dem Fühlen eher nach, wenn es eine Auswirkung auf unseren Alltag hat, die die Funktionalität beschneidet. Wenn du unkonzentriert wirst, wenn du nicht in der Lage bist, gut zu priorisieren, wenn du mit deinen Kindern doch schneller mal laut wirst oder irgendwie an die Enden deines Geduldsfadens kommst, dann nehmen wir wahr, dass wir uns nicht so richtig wohlfühlen. Doch das, was wir da wahrnehmen, ist häufig nur die Spitze des Eisbergs. Das Symptom, das sich zeigt, weil wir vorher schon nicht bereit waren zuzuhören. Und das verbindet mich mit einem der Sätze, die so sehr viel mit der Anteilsarbeit zu tun hat, bei der ich jetzt letzte Woche hospitiert habe. Unser Unbewusstes ist sehr mächtig, sehr weise und sehr zuverlässig. Dass es sehr mächtig ist, das können meistens viele Menschen total mitgehen, wenn sie merken, dass sie in Automatismen verfallen, sich für das eine entscheiden, obwohl sie das andere tun wollten. Ach, ich wollte doch meinem Kind keinen Druck machen beim Fördern. Aber ich beharre schon ganz schön dolle drauf. Das andere, was das Unbewusste mit sich bringt, ist sehr zuverlässig. Wenn du jetzt schon 2 Wochen nicht mit deinem Kind Zeit genutzt hast, um zu fördern, dir dieses Thema aber sehr am Herzen liegt und du vielleicht auch noch auf die Konfrontation deiner TherapeutInnen triffst, die dich fragen, wie das Üben geklappt hat, oder auf die Schulbegleiter oder E-Kräfte, dann wird da mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Stress in dir ausgelöst werden. Und sehr zuverlässig wird dann ein Verhalten sichtbar werden, in dem du wieder mehr dafür tust, zu fördern, wenn es dir wichtig ist. Hier reden wir natürlich immer darüber, dass das alles funktional passiert. Dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Denn Unsicherheit ist ja oft etwas, was nicht so funktional in uns erlebt wird. Der dritte Aspekt vom Unbewussten ist die Weisheit. Das Unbewusste ist sehr weise. Wenn wir uns nun aber erleben, wie wir im Alltag Verhaltensweisen an den Tag legen, die wir ja gar nicht so mögen und die wir so nicht wollen, dann empfinden wir das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht als sehr weise. Das, was darin liegt, dass eine Weisheit darin liegt, wie wir unbewusst handeln, hat damit zu tun, dass eben diese fast 11 Millionen Sinneseindrücke, und das bezieht sich wirklich nur auf die Sinneswahrnehmung des Sehens, da ist noch gar nicht alles andere mit drin, dass wir die ins Unbewusste rutschen lassen und nur 40 bewusst davon wahrnehmen, dann muss uns eben auch klar sein, dass all die Information davon verarbeitet wird. Selbst wenn wir keine bewussten Zugriffe darauf haben. Und die fallen innerlich, wenn es um unser emotionales Befinden geht, darauf, welche Motivationen wir haben, wie wir uns so durchs Leben bewegen wollen. Wollen wir gerne viel erreichen, dann liegt das im Feld von Durchsetzung und Einfluss. Wollen wir gut mit anderen sein und andere gut mit uns sein lassen können, dann liegt das wahrscheinlich eher im Themenfeld von Fürsorge und Geborgenheit. Diese Weisheit des Unbewussten orientiert sich also nicht daran, was du für angemessen hältst, für die Situation, für dein Gegenüber, wie man das so macht oder schon immer gemacht hat, sondern es orientiert sich nach inneren Bedürfnissen in dir, die dir eben nicht immer zwingend gleich bewusst sind. In der Arbeit mit Anteilen haben wir es dabei auch oft damit zu tun, dass Bedürfnisse in uns da sind, die zu einem Zeitpunkt entstanden sind, wo sie notwendig für uns waren, sie auf diese Art und Weise zu erfüllen, auf diese Art und Weise daran zu kommen. Und obwohl wir heute erwachsene Elternteile sind, erleben wir uns dann manchmal in Facetten von uns, wo wir uns denken, also, warum ist mir das denn wieder passiert? Und ganz schnell geht damit einher, dass wir uns abwerten. Das habe ich nicht gut gemacht. Da war ich zu streng. Da bin ich zu sorglos. Was immer es sei. Unsicherheit in Mutterschaft und Vaterschaft und generell auch pflegender Elternschaft geht eben nicht nur damit einher, wie wir darauf gucken, sondern auch mit allem, was wir an Eindrücken wahrnehmen rund um uns, um Elternschaft, unser Kind und um die Begleitung von Kindern mit Behinderung oder ihre Inklusion. Und du merkst schon, hier könnten noch weitaus beliebig viel mehr Themen kommen. Und ähnlich wie die Sinneseindrücke sind diese Themen etwas, was oft unbewusst in dich reinkommt, die dann nochmal untergliedert sind in wahnsinnig viele Gedanken, Sätzen, Informationen, Wissen, Meinung, Kritik. All das prasselt auf uns ein. Und dann erleben wir uns in unserem Alltag, wie wir unser Kind mit Förderbedarf unbedingt noch durch diese Aufgabe bringen wollen, dass wir sie beenden müssen, dass diese Übung wichtig ist. Es ist nur ein sprachliches Beispiel dafür, dass Einflüsse auf uns kommen, die wir manchmal gar nicht sofort hinterfragen können, weil es eben vielleicht auch in unser Feld von Fürsorge fällt, dass wir unserem Kind so viel wie möglich mit an die Hand geben wollen, damit es so selbstwirksam wie möglich sein kann. Und das fällt vielleicht auf den fruchtbaren Boden dessen, dass wir uns wünschen für unser Kind, dass es selbstwirksam sein kann, damit wir uns irgendwann keine Sorgen darüber machen müssen, wie es klarkommt, wenn wir nicht mehr da sind. Und du merkst an den Beispielen, wie komplex und verschachtelt so etwas sein kann. Wir erleben Unsicherheiten, weil wir manchmal nicht unterscheiden können, ob der Stress in etwas, das wir wahrnehmen, unserer ist oder der im Außen. Ist es mein Gedanke oder der meines Gegenübers, der Therapeutin, der Schulbegleiterin oder einer E-Kraft? Und wenn ich Unsicherheiten begegnen möchte, habe ich natürlich auf der funktionalen Ebene die Möglichkeit, über die Kontrolle zu gehen, richtig gut zu funktionieren, alles daran zu setzen, was notwendig ist, um für die nötige Sicherheit zu sorgen. Ich soll viel üben, ich fühle mich damit dann auch so, dass ich mich gut in der Fürsorge für mein Kind fühle, dann übe ich so viel wie möglich. Dadurch wird mein Kind selbstwirksamer und es kann sich besser mit anderen mitteilen, wird dadurch weniger abgelehnt. Das ist vielleicht etwas, was mir wichtig ist im sozialen Kontext. All unsere Verhaltensweisen folgen emotionalen Schemata, selbst wenn wir glauben, die Kontrolle zu haben. Denn ich sag's dir wirklich gern nochmal. Dein Unbewusstes ist wahnsinnig mächtig, weise und sehr zuverlässig. Was können wir also daraus lernen, wenn wir nicht in die Falle tappen wollen, aus inneren Unsicherheiten heraus, aus dem unangenehmen Gefühl heraus, uns ganz vielen Meinungen, Umständen, Informationen ausgeliefert zu sehen? Wir können fühlen. Es klingt so banal. Es klingt so, als würden wir im Alltag gar nichts fühlen. Doch es ist nicht ohne Grund so, dass wir Menschen dazu anleiten können, präventiv auf ihre psychische Gesundheit zu achten, indem wir sie mit ressourcenvollen Gefühlen in Verbindung bringen, wie Dankbarkeit, Entspannung, mit dem Konzept von Achtsamkeit. Weil wir in all dem Funktionieren unseres Alltags manchmal übersehen, dass Fühlen nicht damit getan ist, dass es unbewusst in uns passiert, sondern dass wir es vielleicht ein Stück weit ins Bewusste holen, um uns auch klar zu werden, wer wir damit sind. Unangenehmen Emotionen zu begegnen, ist sogar noch mal ein schwerer. Wir sind eher bereit zu akzeptieren, dass uns der Rücken wehtut, dass wir schon wieder Kopfschmerzen bekommen, Anstatt uns einen Moment hinzusetzen und zu fragen, warum wir körperliche Symptome zeigen und ob es da vielleicht eine Verbindung zu dem gibt, wie es uns auch innen drin geht. Fühle ich mich vielleicht erschöpft, weil ich schon so viel funktioniert habe, weil ich so vielen Gedanken und Ansprüchen an mich gerecht werde? Und bräuchte ich einfach mal eine Pause oder die Möglichkeit, meinen Körper wieder so zu bewegen, wie es ihm gut tut, anstatt wie es anderen gut tun kann? Ja, vielleicht hat das auch einen Einfluss auf deinen Rücken. Was, wenn du Gedanken ziehen lassen kannst, wenn du dich nicht ständig im Kopf anstrengst, alle To-Do-Listen beieinander zu behalten, vorauszusehen und vorauszuschauen, wer wann diese Woche welche Termine hat, obwohl es im Kalender steht, zusätzlich zu überlegen, wie du Fahrtwege besonders gut organisierst, wann du Einkäufe mit einplanst und was du mal so eben auf dem Weg erledigen kannst. Wenn du dem dahinter begegnest, um dann vielleicht auch die bewusste Entscheidung treffen zu können, wie du dich wirklich fühlen willst, dann wird es schwer, all dieses Tun in deinem Kopf wirklich loslassen zu können. Und ja, ich glaube, mir würde der Kopf auch davon schmerzen. Und er hat es auch schon oft genug getan, wenn ich gleichzeitig in dieser Schnelligkeit und auf diesem Pensum all die Dinge, die in meinem Leben ihren Platz brauchen, sortiere und ordne. Wir müssen also fühlen, ob es nun schön ist oder nicht, wenn wir einen wirklichen Einfluss darauf haben wollen, dass sich an unserem alltäglichen Empfinden und Verhalten etwas verändern kann. Weil wir dem begegnen müssen in uns drin, was eine Bedürftigkeit hat. Es ist so schade, dass wir im alltäglichen Miteinander lieber auf Social Media dem vermeintlichen Leben anderer zuschauen, als uns im Leben so richtig in der Tiefe zu begegnen. Und das braucht ja nicht mal die 2 Stunden Gespräch am Abend bei einem guten Essen oder einem Glas Wein, sondern es braucht die Bereitschaft, uns wirklich zu fragen, wie geht's dir denn eigentlich? Wenn wir in Anteilsarbeit gehen mit Menschen, weil sie eben merken, dass da Unsicherheiten sind, wie sie sich verhalten können, ob das überhaupt anders geht, ob man sich wohler fühlen und entspannter und leichter kann in seinem pflegenden Alltag, dann geht es ja erstmal darum, rauszufinden, weshalb das bisher nicht geht. Wir müssen erstmal entdecken und eine Bereitschaft dafür haben zu verstehen, was ist denn der Weg, der automatisch immer dahin führt? Was ist das Zuverlässige meines Unbewussten, wann es für mich übernimmt? Greife ich zum Beispiel immer dann zu den Fördermaterialien meines Kindes, wenn der Montag naht oder der Tag, an dem es zur Therapie geht? Wenn dem so ist, kann ich mich fragen, was das in mir auslöst und weshalb es mir, wenn ich das aber anders möchte, vielleicht schwerfällt, jeden Tag 10 Minuten zu üben. Und dann werde ich vielleicht entdecken, dass ich es einfach gerade ganz sehr anstrengend in meinem Alltag fand, dass ich gar nicht so viele Zeitfenster habe, einfach mal 10 Minuten mit meinem Kind zu üben. Und ganz ehrlich, ich verstehe dich. Als Mutter von 4 Kindern, von 3, die in die Schule gehen und einem, was Therapie und förderbedürftig ist. 10 Minuten üben am Tag betrifft ja nicht nur eine Sache. Da reden wir doch nicht nur über das Hören oder die Motorik oder das Sprechen oder das Schreiben oder das Lesen, sondern wir reden über alle diese Fähigkeiten für jedes dieser Kinder. Da werden aus 10 Minuten schnell mal 1,5 Stunden. Pro Kind, die ich nicht mit allen 3 gleichzeitig verbringen kann, weil ihre Unterschiedlichkeit so groß ist, dass ich dann doch eher die 4,5 Stunden bräuchte an einem Tag. Und da wird's knapp. 4,5 Stunden zusätzlich zu dem, was ich beruflich mache, der Fürsorge für unseren Hund, dem Abholen und Wegbringen der Kinder, dem Kochen, dem Einkaufen, dem Versorgen und dann vielleicht auch einfach noch dem Schlafen und der Erholung oder Genussthemen, die mir wirklich Freude bereiten. Und vielleicht siehst du schon, worauf ich hinaus will. Wenn wir dem eigenen Fühlen wirklich begegnen, den eigenen Unsicherheiten, Mache ich das hier richtig? Mache ich genug? Dann werden wir uns wohl oder übel dem gegenübersehen, dass wir in Frage stellen, wie es ist und wie ich möchte, dass es ist. Und wir werden uns auch dem gegenübersehen, dass, wenn manche Dinge nicht gehen und Meinung, Kritik und Forderung von außen darauf treffen, ich eine Einstellung zu mir brauche, wie ich denn damit berechtigterweise umgehe, was mein stimmiges Muttersein ist, meine Art der Selbstverwirklichung, meine Art der Fürsorge und Geborgenheit, meine Art des Funktionierens und auch meine Art, wirklich mal Genuss und Regeneration zu empfinden. Wenn ich also zu dir sage, wir müssen fühlen, dann geht es darum, ob wir uns das auch trauen, ob wir den Mut haben, dem zu begegnen, wer wir wirklich sein wollen, welche Bedürfnisse hinter all unseren Verhaltensweisen wirklich stecken. Denn ja, vielleicht habe ich ein schlechtes Gewissen vorm Therapietag und will mich mehr anstrengen zu üben, weil ich einfach so viel Erschöpfung spüre, dass ich nicht jeden Tag 4,5 Stunden Übungszeit mit 3 schulpflichtigen Kindern verbringen möchte. Und dann kann ich mich fragen, was will ich denn eigentlich erreichen? Was ist denn die positive Absicht dahinter, dass ich nicht jeden Tag übe? In meinem Fall kann ich dir sagen, ich übe deshalb 4,5 Stunden mit meinen Kindern nicht, weil ich sie erleben möchte, als Menschen, mit mir in Beziehung, ganz alltäglichen Freudenmomenten, Stolzmomenten und auch Konflikten und Streit. Und ich möchte, dass sie erleben, dass dieses Menschsein, diese Beziehung zueinander, immer Vorrang haben wird vor der Leistung, die sie vor mir erbringen. Das ist mir wichtig. Vielleicht ist es bei dir etwas anderes. Und das ist völlig in Ordnung. Wir sind nie gänzlich allein mit dem, was wir denken, fühlen oder entscheiden. Es wird unter der Vielzahl von Menschen auf diesem Erdball jemanden geben, der deinen motivationalen Schemata, all den Bedürfnissen, die in dir schlummern und stecken, sehr ähnlich ist. Und alles über alles gesehen, sind wir uns schon grundsätzlich sehr ähnlich in den Bedürfnissen, die wir haben. Denn um uns wirklich wohlzufühlen, brauchen wir in allen Grundmotiven emotionaler Art eine Ansprache. Wir brauchen Momente der Freude. Wir brauchen genauso Momente des Stolzes auf uns und auf andere. Wir brauchen den Moment, dass wir erleben, dass wir sicher sind, dass wir die Dinge im Griff haben. Genauso sehr, wie wir den Moment brauchen, einfach mal dankbar sein zu können, im Vertrauen sein zu können, dass wir das gut machen und dass es schon gut ausgehen wird. Darin sind wir Menschen uns nicht unähnlich. Doch wir können es nicht sehen, nicht hören, nicht verstehen und nicht fühlen, wenn wir uns nach einem »Wie geht's dir eigentlich?« nicht wirklich begegnen. Dann werden wir mit all den Informationen, die auf uns treffen, auf unsere Kapazitäten, Ressourcen und Bedingungen, nach Hause gehen und uns Fragen stellen, Unsicherheiten erleben, sie ausgleichen durch das eine oder das andere Verhalten. Anstatt uns die Zeit zu nehmen, uns bewusst zu machen, dass es um uns geht, wie wir dieses Leben leben wollen, wie wir wollen, dass unsere Kinder uns in diesem Leben erleben, dass sie sich mit uns sicher fühlen, dass sie sich entspannen können, nicht jeden Tag leisten müssen, nicht näher an die Normalität heranreichen müssen, dass sie einfach sein dürfen, genug sind, genau wie du auch. Ich wünsche dir eine Woche, in der du gut zuhörst, wie du selber mit dir redest, welche Gedanken du hegst, mit welchen Informationen du aus einem Gespräch hinausgehst, welche Gefühle nachklingen nach Begegnungen, die du hattest, und dich darin ein bisschen besser kennenzulernen, dir zuzuhören, was eigentlich deine positive Absicht hinter all dem ist, was du da fühlst. Denn wenn wir genau das ermöglichen, uns zuzuwenden, den angenehmen wie den unangenehmen Gefühlen in uns, dann können wir innerlich für etwas wie Frieden sorgen. Wir können Verständnis dafür zeigen, was wir eigentlich gerade brauchen und wollen. Und aus diesem Gefühl heraus können sich die Dinge entspannen. Wir können Verhaltensweisen ablegen. Und wir können das, was vorher unbewusst war, ins Bewusste holen, um uns dafür entscheiden zu können, wie wir uns mehrheitlich über den Tag wirklich fühlen wollen. Hör also gut hin. Hab Mitgefühl mit dir selber. Und sei dir manchmal mehr auf der Spur, als dir mit der Kritik treibend im Rücken zu stehen. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Bis ganz bald.